Zeit dreht für Schnack, also macht euch bereit. Ich nehm euch mit auf eine Reise durch die Zeit. Von Konsolen bis Filme, alles dabei. Komm, wir schwelgen in Erinnerungen, ja, wir sind frei.
Besuche nerdsandgeeks.de. Alles rund um Retro-Computing, Gaming, Nerdkultur, Geek-Wissen und Szene-Events. Von Retro bis heute. Newsblog, Webradio, Podcast, Community-Hub, Livestreams und vieles mehr. www.nerdsandgeeks.de.
Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Episode Retro-Schnack. Leute, was soll ich euch sagen? Also eigentlich sage ich euch am Anfang immer dasselbe, weil ich ja immer sage, was für einen tollen Gast ich dabei habe. Heute ist das alles ein bisschen anders. Der Gast ist toll, aber es wird eine absolute Special-Folge werden. Und diese Special-Folgen werden jetzt einmal im Monat kommen. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit und auch derzeit damit angefangen, dieses WWE Legends zu gucken. Da wird halt gesagt, was halt so alte Wrestling-Helden wie Bret Hart, Shawn Michaels, Yokozuna und wie sie alle heißen, wie die angefangen haben, wie es weitergegangen ist, wie die zu Ende gegangen sind, wie die in die Hall of Fame gekommen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gemerkt, ganz viel von dem wusste ich gar nicht, was da gesagt wird. Ich habe das einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da doch so viel im Hintergrund passiert ist, weil ich war noch sehr klein zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, aber trotzdem, so, du hast nicht viel mitbekommen, wenn du da nicht so richtig in der Materie drin warst. Weil Leute, wir wissen, damals Internet war noch nicht so am Start. Jetzt habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, du musst für deine Hörer, musst du einfach auch so eine Special-Geschichte machen. Es bietet sich halt absolut an, mit einem Experten, der in dem Gebiet sehr, sehr, sehr stark unterwegs ist, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe den lieben Vince, unser heutiger Gast, den habe ich vor ein paar Jahren in einer Retro-Gruppe kennengelernt, dessen Besitzer ein absolutes Arschloch war, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist meine Meinung, da spreche ich für mich, da spreche ich für keinen anderen, das ist so meine Meinung. Auf jeden Fall, ich bin dann da raus und der Vince ist dann auch da irgendwann raus und er hat seine eigene Gruppe gegründet. Da geht's um Actionfiguren, um Wrestlingfiguren und so weiter und so fort. Mir ist das schon früher aufgefallen, dass der liebe Vince sehr, sehr krass in der Materie ist. Und wenn du den nicht stoppst, redet er so viel, dass irgendwann keine Luft mehr in seinem Körper drin ist, weil er so ein Fachwissen hat, so ein absolutes Fachwissen hat. Der hat mich absolut begeistert mit dem, was er da macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich ihn angesprochen, sage ich so, du, ich möchte das sehr gerne machen, so Special, hast du da Bock drauf? Und wir kannten uns da noch gar nicht wirklich. Also wir haben so ein bisschen über Facebook Kontakt gehabt, ich habe mal Actionfiguren bei ihm gekauft, so, ne? Also nichts Wildes eigentlich, so, ne? Und er hat direkt gesagt, natürlich, da habe ich Bock drauf. Ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen, wir wollten 20 Minuten telefonieren, war halt über 2 Stunden. Und ja, jetzt sitzen wir hier und ich würde sagen, ich habe eine sehr gute, lange Einleitung mal heute gemacht. Das mache ich ja sonst eigentlich nicht so. Deswegen würde ich sagen, ihr werdet jetzt mitbekommen, was hier abgeht. Und ich sage euch so viel, heute geht es um den legendären Yokozuna. Aber bevor wir über Yokozuna sprechen, würde ich sagen, der liebe Vince ist jetzt am Start. Vince, stell dich vor, wer bist du und was machst du so?
Ja, einen wunderschönen und herzlich willkommen. Vince, mein Name, Tom, wie du schon gesagt hast. Ich bin Vince, komme aus Berlin, bin in Berlin geboren, bin mittlerweile auch schon seit über 30 Jahren in der Materie des Wrestlings mit bei und du hast das schon sehr gut abgeholt, das Thema damals in den frühen 90ern. Es gab kein Internet, man war halt, sage ich mal, so der direkte Fernsehzuschauer, vielleicht ein bisschen über Zeitschriften und mich hat das immer gereizt gehabt, was steckt vielleicht hinter den Personen, wie ist das Business so dahinter aufgebaut und ich glaube, diese Leidenschaft durch diesen ständigen Wechsel und immer mehr diese Erfahrung zu sammeln, diese Neuigkeiten und News hat mich einfach daran gebunden, drinne zu sein und auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du mich hier heute zu eingeladen hast und das ist ein absolut mega Thema Yokozuna. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, genau Yokozuna rauszupicken?
Leute, er macht das richtig gut. Ich habe ihm so ein bisschen erklärt, wie er das machen soll. Zumindest das Podcast, weil er sein erster Podcast ist. Und ich finde es absolut gut, wie du das machst, ehrlich. Vince, Huda, bevor wir zu Yokozuna kommen, muss ich aber noch eine Sache in den Raum werfen. Leute, es könnte passieren, dass seine kleine, mini, kleine, süße Tochter sich ab und zu bemerkbar macht. Er ist leider alleinerziehend. Das ist leider so. Deswegen trotzdem Hut ab, dass du trotzdem am Start bist. Dass es halt einfach alles so klappt. Sollte das passieren, dass es halt einfach nicht mehr geht, dann brechen wir das das ab und dann ist das Thema durch oder wir nehmen es halt für den zweiten Teil. Das ist egal. Nur damit ihr da Bescheid wisst, Leute, ihr wisst, das ist hier eine Real Talk-Geschichte. Hier geht's um echte Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, warum sollte ich dann sagen, nee, das geht aber nicht, da muss im Hintergrund ruhig sein. Nee, Leute, ihr wisst, mein Format ist sowieso komplett verklatscht und verrückt. Also von daher, das passt zu ihm, das ist seine Welt und so ist es halt. Wenn ich was rausschneiden kann, schneide ich es raus, wenn nicht, dann halt nicht. Kommen wir zum Yokozuna. Wie ich auf das Thema gekommen bin, ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also Yokozuna war sowieso damals schon sehr, sehr, sehr interessant für mich gewesen, weil, ja, der war halt der Japaner, er war der Banzai-Man mit Mr. Fuji immer am Start, der Bösewicht, so. Der hat mich immer komplett geflasht und ich weiß noch, da gab es ja damals dieses Match mit dem Undertaker, wo, das war ein Sarg-Match, glaube ich, also es hieß doch, glaube ich, Sarg-Match, wo die sich halt gegenseitig in den Sarg legen mussten und da hat ja der Yokozuna gewonnen, hat den Undertaker ja in den Sarg gelegt und dann weiß ich noch ganz genau, wie auf einmal das Licht ausgeht und plötzlich hörst du, boah, ich hab schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, Junge, heftig, du, da fängt es auf einmal an und die Musik vom Undertaker startet und Yokozuna hat plötzlich Angst gehabt wie sonst was und dann ist der Undertaker plötzlich auf dieser Leinwand am Start und ja, macht da sein Ding und spricht da und dann haben die den Sarg wieder aufgemacht und dann war der Undertaker weg. Ich weiß nicht, ich fand's einfach absolut geil und das ist so ein Thema, was viele Leute halt nicht wissen, was da so im Hintergrund passiert ist. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß da auch nur das, was durchgesickert ist. Du bist da der Experte. Ich würde sagen, wir machen das gar nicht strukturiert. Ich würde echt sagen, wir machen das einfach so, das, was uns einfällt zu dem Thema. Wie bist du zu Yokozuna gekommen? Also, was hat der für dich damals für einen Stellenwert gehabt beim Wrestling?
Also, Yokozuna war natürlich ein absoluter Koloss, der damals in die World Wrestling Federation kam. Sein Start war ja damals 1992. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da war ich noch nicht so ganz im Bilde jetzt. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Er kam ja so relativ so zum Ende des Jahres 92 rein. Sein Durchbruch war 1993 und das war einfach ein unglaubliches Schwergewicht. Ich meine, da war ein Typ gewesen, der hatte Beine gehabt, die waren breiter als die meisten Wrestler. Und der war natürlich total furchteinflößend. Und das war einfach so eine einzigartige Statur gewesen, eine einzigartige Figur, die da damals verkörpert wurde. Und wir müssen ehrlich sein, du hast das ganz klar schon mal angesprochen, das Sarg-Match gegen den Undertaker. Also er hatte da nicht nur einen absoluten Kaliber als Gegner gehabt, er hat unter anderem auch noch einen Hulk Hogan, einen Macho Man, einen Bret Hart, worauf wir später wahrscheinlich noch eingehen können, besiegt und sich dadurch zu einem absoluten Kultstatus geformt. Aber ich muss sagen, darauf können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen später eingehen. Wenn man sich mal so Yokozuna nochmal wirklich so betrachtet hat, das ist mir tatsächlich als Kind eingefallen, einerseits so der furchteinflößende, böse Sumo-Ringer, der alle Gegner plättet und andererseits, wenn man ihn direkt in die Augen geschaut hat, dann wusste man, irgendwie kommt der Typ doch sympathisch rüber und das war, glaube ich, so ein bisschen, was uns alle nebenbei noch gecatcht hat. Nicht nur diese einzigartige Erscheinung, sondern einfach, er hatte irgendwas nebenbei gehabt, was ihn total sympathisch gemacht hat. Also es hat ihn irgendwie so wirklich so in die Rolle gepasst und trotzdem, man mochte es, ihn einfach zu sehen. Man mochte es einfach. Es war nicht so, ich bin jetzt gelangweilt oder er kann nicht viel. Das war immer ein Highlight gewesen, ihn zu sehen. Wann hast du ihn denn das allererste Mal so gesehen? War das wirklich gegen den Undertaker oder konntest du ihn auch schon früher im Wrestling-Geschehen erleben?
Also ich denke, es war früher gewesen. Ich glaube tatsächlich, war da nicht mal ein Zwischenfall gewesen mit diesem Jim Duncan, der Typ mit dem Holzbrett immer reinkam, Snuger, hieß der nicht Snuger? Ich glaube, da war doch ein Zwischenfall. Hat er ihm nicht den Brustkorb gebrochen mit dem Banzai Drop? Irgendwas ist mal da in meinem Kopf durchgesickert. Also ich weiß gerade nicht, ob ich das gerade richtig verbinde.
So, zum großen Teil auf jeden Fall. Er hatte sich Hacksaw Jim Duncan tatsächlich vorgenommen. Das war ja auch damals so ein Publikumsliebling mit seinem Tupac, mit seinem Holzbrett und seiner Amerika-Flagge, die er hatte. Natürlich in Amerika immer absolut beliebt gewesen. Das war, ich sag jetzt mal, nicht sein einziges Opfer. Der hat sich ja fast die ganze World Wrestling Federation vollknüpft. Von den Steiner Brothers über Jim Duggan, über Tatanka. Der hat die ja alle wirklich da mit seinem Banzai Drop total geplättet. Also das hast du auf jeden Fall richtig miterlebt. Und das war schon ein ziemlich heftiger Move. Wie hast du denn diesen Move damals so empfunden? Hast du so gedacht, ey, der wird ihn komplett jetzt smashen? Oder hast du dir schon damals so vielleicht so denken können, okay, er wird sich ein bisschen abfangen? Wie war das für dich so?
Also ganz ehrlich, ich war ja noch sehr klein gewesen. Für mich war Wrestling damals real gewesen. Und ich habe halt echt gedacht, das wäre ein echter Move. Hat der mal jemanden mit seinem Banzai-Drop einen Brustkorb gebrochen? Habe ich das richtig im Kopf gehabt?
Ich kann das so jetzt gar nicht offiziell bestätigen. Es gab natürlich immer sehr, sehr, sehr viele Gerüchte und Rumore da hinten, dass er natürlich absolut die Leute geplättet hat und dadurch auch verletzt hat. Viele Angles, also man sagt dazu natürlich auch Angles, wenn es halt so eine eingespielte Szene ist, um diesen Vorfall extrem brutal zu verkaufen. Ich sag mal jetzt so, was lebensbedrohlich ist, ist tatsächlich nie passiert zum Glück, aber gerade so gegen den unbekannteren Wrestlern, die jetzt die sogenannten Jobber waren, die halt, sag ich mal, ihre einmaligen oder seltenen Auftritte hatten, um ein Match klar zu verlieren, die mussten tatsächlich schon echt hart einstecken, dass da schon mal etwas bösere Verletzungen jetzt so ohne Lebensgefahr durchaus entstanden sind. Jim Duggan wurde dadurch, sag ich mal, mehr oder weniger eigentlich nur aus den Shows rausgeschrieben, weil er letztendlich dann auch im Laufe der Zeit die WWF-Richtung WCW verlassen hat.
Ja, stimmt, hast recht. Ja, stimmt. Siehst du, das waren diese Schulhof-Gossip-Moves, so. Das waren diese Gerüchte, die da so rausgekloppt werden. Siehst du, ich habe das bis heute. Wir nehmen das gerade auf im August. Ich werde jetzt im September 37 und es hat einfach fast 37 Jahre gedauert, bis ich das gelernt habe, dass das wirklich nicht echt war. Krasse Sache auf jeden Fall. Ja, weil du das gerade angesprochen hast, wenn man dem in die Augen geguckt hat. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fand das tatsächlich von als Kind, dass der sehr liebe Augen gehabt hat. Der hat ehrliche Augen gehabt. Das ist nicht so ein falscher Fuffi gewesen wie diverse andere Wrestler. Und so wie es bei dieser WWE Legends Serie ja rausgekommen ist oder gesagt wurde, ist der auch, so sehr, sehr, sehr lieb und sehr gut angenommen worden von anderen Wrestlern. Und die haben ja auch mit dem Undertaker und Shawn Michaels war da, glaube ich, auch dabei, dieses BSK, dieses Bones Street Crew, haben die ja gegründet. Die haben eine eigene Gang gehabt. Da war zwar nichts mit Gewalt und sowas, aber das war so eine Säufergang. Die sind nur fressen und saufen gegangen, so wie ich das jetzt da gehört habe. Also schon krass.
Da hast du vollkommen recht. Yokozuna war sehr angesehen gewesen, total beliebt im Backstage-Bereich. Also die Wrestler hatten wirklich allerhöchsten Respekt vor ihm. Nicht, weil er jetzt, sage ich mal, in dem Sinne gefährlich war, sondern weil er eine absolut sympathische Person war. Dazu könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen ausholen, denn wir wissen ja, dass Yokozuna zu der samoanischen Familie gehört. Allerdings ist er schon 1966, sozusagen am 2. Oktober, in den USA geboren, dementsprechend auch in den USA aufgewachsen. Schulisch hat das nicht so gut geklappt und ist deswegen relativ früh von seiner Familie Richtung seinen Onkels gegangen, Afa und Sika, die in dem Wrestling-Bereich eingeführt haben, trainiert haben. Und Yokozuna merkte, ey, das ist total ein Ding, was mir komplett liegt. Und hat sich da total, sag ich mal, reingekämpft und ist richtig aufgeblüht. Also der war mit voller Leidenschaft einmal bei dem Sport bei gewesen und andererseits war ihm bewusst gewesen, dass er mit diesem Talent absolut viel für seine Familie machen und tun kann, aussorgen kann und ist dadurch nie abgehoben, weil er wusste, wem er das zu verdanken hat und was er hier überhaupt zu bieten hat. Also er war für alles und jeden da gewesen und es hat er auch tatsächlich im Backstage-Bereich im Wrestling, während viele abgehoben sind, auch dementsprechend weiterhin so ausgelebt. Er war für seine Leute da, die Wrestling-Welt war seine Familie gewesen. Da gibt es später auch noch so ein ganz tolles Thema zu Rikishi Fatu, wo er was ganz Tolles getan hat. Also das ist ein Mensch, der wirklich komplett eine liebe Seele war.
Das ist mir gerade im Kopf gekommen, das Ding mit Rikishi. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Leute, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, vielleicht wisst ihr es jetzt, er war kein Japaner, er war Samoa und irgendwie alle Samoa-Wrestler bei der WWF, WCW und wie es alles heißt, die sind alle eine Familie. Die Usos, das ist eine Familie, The Rock gehört da ja auch zu. Der gehört dazu und was er gerade angesprochen hat, die beiden Onkels, zu denen er geschickt wurde, ey, das war so herzergreifend, der Affa. Der sagt in dieser Doku, in diesem WWE Legends, sagt er so, als dann rauskam, okay, der Yokozuna ist dann gestorben, da kommen wir auch noch drauf. Da heult er wirklich mit so aufrichtigen, ehrlichen Worten und sagt nochmal in die Kamera, sorry Bruder, ich hab das verkackt, der ist wegen mir gestorben. Weil sein Bruder hat ihn ja zu ihm geschickt, so, ne, dass er halt auf ihn aufpasst. Und das ist bei denen ja mit Aero Stolz und sowas, ist ja ganz, ganz hart bei denen. So, und was ich auch sehr, sehr cool finde. Und dann sitzt er da und weint und du siehst einfach, das ist einfach keine Show. Wow, Das ist so krass. Ich muss auch dazu sagen, nochmal zu dieser WWE Legends. Jedes Mal, wenn ich so eine Folge gucke, immer zum Ende laufen bei mir die Tränen, weil ich mir denke, krass, heftig. Guck mal, wo der herkam. Oder guck mal, wo die herkam. Guck mal, wo der die jetzt ist. Ey, das ist phänomenal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Diese samoanische Wrestling-Familie, die ist einfach total groß und weit gestrickt in der Wrestling-Welt. Das ist unglaublich. Da sind auch noch ganz, ganz viele weitere Namen, die wir gar nicht auf den großen Wrestling-Bühnen überhaupt erleben. Aber einer der aktuellsten natürlich auch ein Roman Reigns, der das ja auch als Kind schon mitbekommen hat, was Yokozuna am Ring geliefert hat, nur mal nebenbei. Und wie du sagst, diese samoanische Familienzusammenhalt, gerade bei dieser Familie, das ist so extrem heftig. Und du hast da einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen mit Afa, der gesagt hat, ich habe das ja zu verschulden sozusagen. Es ist bitter, er wurde da hingeschickt und so wirklich konnte keiner Yokozuna helfen. Aber das ist alles, denke ich mal, wo wir jetzt ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen können. Ich habe eine Frage an dich. War dir eigentlich damals bewusst gewesen, dass mit Yokozuna ursprünglich ein ganz anderer Plan gedacht war für die World Wrestling Federation? Nämlich sollte ursprünglich Yokozuna im Tag-Team der Headshrinkers auftauchen.
Ach krass, das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste tatsächlich, dass der mit Owen Hart ein Tag-Team war. Zwar nicht lange, aber die waren ein Tag-Team. Und das fand ich voll krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch erst seit heute, weil ich habe mir heute so ein bisschen was davon noch reingezogen und da sehe ich plötzlich so Yokozuna und Owen Hart Tag-Team. Ich denke mir, Junge, das weißt du ja gar nicht, was ist denn da los? Das ist echt heftig.
Ja, die beiden haben wirklich wunderbar harmoniert. Man muss auch sagen, was die beiden verbunden hat, Owen und Yoko, war einfach diese absolut sympathische Aura, die sie immer hatten. Die sind nie abgehoben gewesen. Die waren sehr familiär orientiert. Die waren backstage relativ friedlich gewesen. Und ich glaube, das hat nochmal die beiden zusammengeschweißt, auch wenn die in-ring-mäßig komplett unterschiedlich waren. Yokozuna, der absolute Schwergewicht, zu dem Zeitpunkt nicht mehr so beweglich. Owen Hart dagegen, ja, sogenannt die Rakete. Also der war ja der Techniker vom Feinsten. Und es hätte nicht, sage ich mal so, sein erster Titel oder Tag-Team-Titel-Run sein sollen für Yokozuna, denn wie schon gerade erwähnt, ursprünglich war tatsächlich geplant, ihn in die Headshrinkers zu packen. Eine kleine Verletzung ließ ihn allerdings erstmal noch ein bisschen auf der Ersatzbahn sitzen, worauf Samu und Fatu letztendlich doch als die Headshrinkers auftraten. Und die World Wrestling Federation stand so ein bisschen gerade am Überlegen, was machen wir jetzt mit Yokozuna, den wir gerade aus dem Independent-Bereich verpflichtet haben. Und ganz interessante Story war gewesen, Sergeant Slaughter hatte sich dann diesem Fall angenommen und gesagt, ey, das ist ein absolutes Schwergewicht. Der hat so ein bisschen den Look, wir können ihn doch so als bösen Sumo-Ringer auftreten lassen. Und so ist eigentlich die Geschichte, dass Yokozuna in der World Wrestling Federation 1992 entstanden.
Ja, das habe ich gesehen mit dem Sergeant Slaughter, das fand ich auch voll krass. Das weiß man halt auch wirklich nicht, wenn man da halt nicht dabei war, sage ich mal. Oder zumindest in Amerika war zu diesem Zeitpunkt, weil hier ist ja nie, ja nicht wirklich viel Wrestling durchgekommen. Was ich ja immer wieder merke, durch diese ganzen Infos, die man da kriegt, das ist echt ziemlich, ziemlich krass. Also das einzige Ding, was ja der Yokozuna hatte, das war ja wirklich ja seine Fresssucht. Das hat ihn ja letztendlich auch das Leben gekostet. Und das ist eigentlich echt schade. Auch die Tatsache, wie er verstorben ist, also er soll im Hotel gefunden worden sein, da soll er wirklich auf dem Bett gesessen haben und die Fernbedienung in der Hand gehalten haben und er sollte einfach tot gewesen sein. Und ja, weiß ich nicht. Boah, das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Also ich denke tatsächlich, dass es hat ja sowieso keiner geschafft, ihn umzukrempeln. Er wollte das ja nicht. Er wollte ja weiter essen. Er hat ja diese Sucht gehabt und das ist ja wirklich eine Krankheit bei ihm gewesen. Da würde ich sogar wirklich sagen, dass das eine Krankheit war. Ich denke tatsächlich, wäre das nie eingetroffen, würden wir den Yokozuna jetzt immer noch sehen. Und tatsächlich, ich denke, dass der immer noch, der wäre immer noch am Start, denke ich mal.
Ja, wie gesagt, einmal diese krankhafte Fresssucht, die wir ja relativ oft irgendwo auch in den Fernsehnachrichten hören. Allerdings muss ich sagen, was ja auch immer ein absoluter Auslöser ist, ist dieser berufliche Stress, dieser Druck. Du bist einmal in der Situation, du bist jetzt der Hauptversorger für deine Familie. Denn Yokozuna hatte ja auch eine Frau und zwei Kinder gehabt. Und er war ja auch viel für seine Familie dankbar und wollte auch viel als sogenanntes Zugpferd in der World Wrestling Federation tun, um möglichst alle Familienmitglieder irgendwie abzudecken, sei es finanziell oder von der Sicherheit her. Und ich glaube, dass auch dieser Druck Du bist viel auf Reisen, du bist viel on Tour gewesen, du warst kaum mit deiner Familie da, du hast diesen Druck, du musst liefern, auch wenn er sich seiner Sache bewusst war. Aber ich glaube, das ist so, er ist zu sehr darin versunken, hat irgendwie diesen Ausgleich gesucht und wahrscheinlich hat ihm das mit dem Essen noch zusätzlich so ein bisschen, ja, Ablenkung gegeben, den Trost gegeben. Und vielleicht ist es so eine Mischung aus dieser krankhaften Fresssucht gewesen und vielleicht diese private Situation, die ihn letztendlich dazu gebracht hat. Und ja, wenn er einmal in diesen Tunnel reinkommt, wir haben das ja mitbekommen, er ist leider nicht mehr da so richtig rausgekommen. Das konnte man ja sehen von 1992, sein Debüt, bis hin zu Ende 96, wo er denn in diesen 4 Jahren einfach mal ja, um die 70 Kilo zugenommen hat. Heftig schon, bei 220 Kilo angefangen. Fast 300 zum Schluss.
Das ist schon krass, muss man echt mal sagen. Da war auch so ein Mensch, der gesagt hat, die haben irgendwie Essen bestellt. Und da war halt Essen für 20 Mann und das soll der wohl alleine gegessen haben. Das musst du dir mal vorstellen. Da sitzt er, da war auch so ein Video dazu, da sitzt er vor so einer riesigen ja, Portion Shrimps und das sah wirklich in seinen Händen aus, als hätte der so kleine, weiß ich nicht, so M&M's gegessen. Also, der hat die auch reingeschaufelt, wie ich so M&M's esse, so klopp, 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 wie Pac-Man. Das ist schon ziemlich krass. Also, die hätten meiner Meinung nach da echt eine Reißleine ziehen müssen und hätten den mal ein bisschen aus der Sache rausholen müssen. Die haben es ja versucht, die haben ihn ja kurzzeitig aus der WWF damals noch, rausgeschickt, weil er halt das Problem hatte, er hat das auch eingesehen. Aber irgendwie geändert hat sich da auch nicht wirklich viel. Und weil du es gesagt hast, du hast es angesprochen schon mit Rikishi, den kennt man übrigens auch als Wrestler, der war ja mit Scotty Tuhotti und wie ist der andere noch?
Grandmaster Sexy, das Too Cool Ziel.
Richtig, richtig geile Geschichte. Und Rikishi war auch immer ein Wrestler gewesen. So, den hat man gern gesehen. Auch so ein cooler Typ, freundlicher Typ. Also mir hat das immer Spaß gemacht, den zu sehen. Und da war ja diese Geschichte gewesen, dass bei Rikishi ja irgendwie die Heizung ausgefallen ist und die haben halt kalt gehabt. Und der Yokozuna hat einfach einen Scheck unterschrieben, hat es ihm gegeben, hat gesagt, schreib das drauf, was du brauchst. Und er hat ihm einfach eine komplett neue Heizung fürs Haus gemacht und so, boah, Junge.
Das ist Gänsehaut wirklich. Ich meine, da muss man sich überlegen, der Rikishi, der kauft gerade ein Haus. Ich glaube, das war damals gewesen, so zwischen 94, 95 müsste das gewesen sein. Kauft er für seine Familie das Haus. Wir wissen alle, die Usos sind die Söhne von Rikishi. Und wie du sagst, die Heizung, das hat nicht so funktioniert. Und Rikishi sagt, ey, ich kann mir das jetzt gerade nicht leisten. Und dann kommt ein Yokozuna um die Ecke. Das sind so Momente, wo ich sage, ey, das macht Menschen wirklich aus. Natürlich ist das nicht immer in den Summen realisierbar, aber da sieht man einfach mal, was das für eine Familienzusammenhaltstruktur einfach ist, die es da gibt. Das ist unglaublich. Und was für ein Mensch Yokozuna eigentlich war. Also er hat wirklich versucht, immer für die Familie da zu sein. Wie hast du eigentlich, sage ich mal, seinen Höhepunkt damals so richtig mitbekommen? Das war ja, sage ich mal, 93 ging es ja so los, wo er den Macho Man beim Royal Rumble dann eliminieren konnte, ebenfalls einen riesigen Namen eliminiert hat. Bei WrestleMania 9 dann Bret Hart den Titel abgenommen hat, zwar ein paar Minuten später nur gegen Hogan verloren hat, dennoch wieder Champion wurde. Und dann 94, glaube ich, war so, was wir alle mitbekommen haben, das Undertaker-Sarg-Match und dann WrestleMania 10 mit seinen 2 Matches Lex Luger und Bret Hart. Die Matches waren natürlich spitze für diese Phase. Wofür warst du denn, sage ich mal so, hast du gehofft, dass Yokozuna den Titel behält oder warst du auch noch in dieser Fanblase, wie wir alle damals waren, der Gute muss gewinnen?
Natürlich, der Gute muss gewinnen. Ich war zweimal für die Bösen, was sage ich ganz ehrlich, weil die waren irgendwie ein bisschen cooler. Aber natürlich, der Gute muss gewinnen. Und habe ich echt nicht so gefeiert, dass er doch so durchgedreht ist. Das war aber halt der Tom als Kind so, ne? Das war halt das Ding so, der hat ja seine Gegner, du sagst ja geplättet, der hat die vernichtet. Das war ja wirklich so, also das war ja so Dampfwalze, so also Stuff, fertig, Game Over. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich fand das auch ziemlich krass, wo alle möglichen Leute versucht haben, ihn zu slammen. Und dann kommt dieses arrogante Arschloch Lex Luger. Sorry, ich muss es so sagen, weil der damals für mich der arroganteste Wrestler war, den ich gesehen habe. Da kommt dieser selbstverliebte Schnösel mit seinem amerikanischen Helikopter, mit seinem American Stars and Stripes Outfit und slammt mal eben den Japaner. Natürlich, das hat den Amis natürlich wieder super gefallen, weil du weißt ja, wie das da ist mit Patriotismus, so, die sind ja alles so Patriots. Das muss ich ehrlich sagen, ich fand das nicht cool. Weil für mich war der Lex Luger auch immer ein Böser, weil ich weiß nicht, ich konnte ihn nicht leiden. Das ist in meinen Augen so ein arrogantes Arschloch gewesen und der hat das auch ausgestrahlt, wie selbstverliebt der war. Und dann slammt er Yokozuna und ich glaube, das war auch der Anfang, wo ich dann gesagt habe, okay, nein, Yokozuna muss auf meiner Liste sein, so weißt du? So, weiß nicht, weil ich wollte halt einfach sehen, wie er den Lex Luger so behindert haut.
Da bin ich voll und ganz bei dir. Also mit Lex Luger tatsächlich konnte ich da auch nie eine Sympathie aufbauen. Das war auch so ein relativ überraschender Moment. Lex Luger, ganz Zeit der Arrogante. Ich habe ihn echt nie gemacht, schon als Kind nicht. Und dann slammt er halt, wie du schon sagst, im Patriotismus-Stil, was bei den Amis sowieso immer wunderbar ankommt, Yokozuna einfach mal. Und ist auf einen Tag zum anderen der absolute neue Held, sozusagen der Hulk Hogan 2.0 für die WWF. Das Gute, glaube ich, war, dass er beim SummerSlam nur per Countout Yokozuna besiegen durfte und dadurch nicht Champion wurde. Und ich glaube, der zweite Trost war, dass er bei WrestleMania 10 sich selber den Titelrun kaputt gemacht hat, indem er schon Tage vorher rausgeplaudert hat, dass er einfach mal neuer Champion wird. So war ja ursprünglich auch der Plan, dass er Yokozuna den Titel abnehmen soll. Und dadurch Backstage es zu vielen Unruhen kam, weshalb man sich entschieden hat, nein, wir lassen Lex Luger jetzt doch nicht den Titel gewinnen. Dazu natürlich auch noch andere Probleme mit Luger, aber ich glaube, das war für uns alle der Trost gewesen. Ja, wir wissen ja auch, Yokozuna kam ja dann später nochmal kurz wieder zu einem zweiten Sarg-Match 1994, nämlich bei der Survivor Series. Hattest du das da noch verfolgt gehabt gegen den Undertaker?
Nee, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Was ich aber noch weiß, bevor ich das vergesse, ich weiß noch ein Match, wo er im Ring stand und irgendwie alle Wrestler rauskamen von allen Ecken, von allen Seiten. Und irgendwie Yokozuna so das Ende machen wollten. Und er da auch wieder im Ring war mit totaler Angst und sonstiges. Das fand ich auch krass. Und dann war einfach irgendwann diese Übertragung weg gewesen. Ich meine sogar, das war damals noch Wrestling bei RTL 2.
Oh, das ist jetzt gerade eine Szene. Ich muss jetzt überlegen. Mir fällt jetzt natürlich nur gerade der Royal Rumble ein mit dem Sargmatch. Aber ich denke mal, das meinst du gerade nicht. Aber klar, Yokozuna war dazu der Mann, der von allen irgendwie gejagt wurde. Müsste ich mich selber nochmal schlau machen, welche Szene du da ganz genau meinst. Also das Einzige ist ja, er wurde natürlich immer gejagt, weil sei es die Body Slam Challenge gewesen, 93, denn sei es als Champion gewesen. Er wurde natürlich auch immer so ein bisschen so durch seine Scheren mit durchgezogen, mit Mr. Fuji an der Seite, der immer irgendwelche Handlanger hatte, sei es Crush gewesen, auch mal irgendwo zwischendurch ein Double J Jeff Jarrett abgeholt. Da kam schon viel Frust auf sozusagen im Roster, weshalb alle ihn irgendwo jagten.
Ja, das war schon ziemlich krass. Aber dann hörst du dann, was er für ein Mensch eigentlich war und dann, weiß ich nicht, dann hat man da irgendwie ein doofes Bild von. Natürlich war das alles gefruchtet und es war auch für, ich denke mal, für die Kasse von ihm war es nicht unbedingt wenig gewesen, dass er halt der Bad Guy war. Aber ich hätte mir gewünscht, jetzt, also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich mir doch damals gewünscht, dass man ihn auch in gut gesehen hätte, aber ich denke, das hätte bei ihm nicht wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein.
Tatsächlich sehe ich das genauso. Also wir haben ja ganz kurz damals in 96 nochmal seinen Face-Turn, also seinen Wechsel vom Böse zu Gut erlebt. Er war ja dann mit Owen Hart im Tag-Team gewesen. Das Tag-Team ist ja dann irgendwann auch aufgegangen wieder. Die haben die Titel letztendlich verloren. Dann war er in diesem Team Cornette gewesen, was sich ja Camp Cornette nannte, unter anderem mit British Bulldog, Owen Hart, auch Vader. Und da gab es ja kurz die Fehde gegen Vader, wo er denn zum Publikumsliebling wurde, weil er einfach mal aus dieses Stable rausgeworfen wurde und es hat einfach nicht gepasst. Aber ich glaube, was wirklich das Geniale daran ist, das meiste, was im Wrestling funktioniert, ist, wenn die Wrestler zum großen Teil ihre Persönlichkeit in ihren Charakter einfließen lassen. Und bei Yokozuna ist das einfach mal zu 0% irgendwo gewesen. Er hat ja zu 0% seine Persönlichkeit in diesen Charakter einspielen lassen. Da kann man mal sehen, wie genial eigentlich er diese Rolle ausgelebt hat und mit Feuer und Flamme und vollem Herzblut einfach dabei war. Also ich glaube, mehr heiß wie Frittenfett geht gar nicht in diesem Fall, was Yokozuna damals da für ein Gimmick ausgelebt hat. Also mir fällt sonst kein anderer ein. Fällt dir vielleicht noch einer ein, der vielleicht so unterschiedlich aufgetreten ist, als was er in der Wirklichkeit sein könnte? Da fällt mir echt keiner ein.
Nee, ich auch nicht. Ja, was ich jetzt sagen würde, aber von dem weiß ich halt nicht viel. Ich denke jetzt, Papa Django ist in seinem realen Leben nicht unbedingt geschminkt als Voodoo-Mann rumgelaufen.
Nein, das ist, glaube ich, auch nicht so wirklich.
Oder der Boogeyman. Der Boogeyman, der war, glaube ich, auch nicht der Boogeyman. Der war, glaube ich, so ein toller Familienvater und war nur nachts so ein Arschloch, wenn er dann auf der Bühne war.
Der Boogeyman war auch ein sehr, sehr hartes Kaliber, hat sich ja auch teilweise die Zähne selber ziehen lassen vorne, um seinen Charakter noch besser im Ring verkörpern zu können. Also das muss man sich mal vorstellen, die Zähne ziehen zu lassen. Das ist brutal, finde ich schon.
Ja, alles für den Erfolg. Das ist auf jeden Fall eine coole Podcast-Folge mit dir. Ich würde sagen, jetzt sogar gewesen, weil so viel ist über Yokozuna noch gar nicht noch weiteres zu sagen. Ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen da jetzt aufgegriffen. Leider war es ja früh zu Ende. Deswegen, Yokozuna, falls du diesen Podcast im Himmel hörst oder irgendwo am Buffet sitzt im Himmel, dann wünschen wir dir alles Gute. Vielen Dank für diese tolle Zeit, für diese tolle Performance, die du geliefert hast, und es war cool auf jeden Fall. Also, Vince, du bist engagiert. Wir machen das einmal im Monat jetzt. Was hältst du davon?
Ja, also vielen lieben Dank nochmal, dass du mich hier eingeladen hast, dass du mit mir zusammen diesen Podcast machst. Ich freue mich sehr, mir macht sowas richtig viel Spaß. Ich bin heiß wie Frittenfett darauf. Also ich muss auch sagen, ich brenne gerade richtig hier. Es ist schön, über alte Zeiten zu reden. Es ist toll, mit dir zusammen hier im Team zu funktionieren. Also du führst mich hier richtig wunderbar rein und mir macht das richtig Spaß. Und ich habe richtig Lust darauf, dass wir noch mehrere Folgen bieten können. Jederzeit wieder bin ich dabei. Alles Weitere, denke ich mal, lässt du ja ganz, ganz fleißig und top laufen. Ich verfolge ja auch schon deine ganzen Podcast schon eine Weile, muss ich ja mal so gestehen nebenbei.
Ich danke dir, sehr, sehr cool. Ja, und jetzt bist ein Teil davon, siehst du, so läuft das. Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, könnte es passieren, dass ich irgendwann mal bei euch anklingel und sage, hier, heute ist euer Tag und ihr könnt dabei sein. Nee, ernsthaft, freut mich natürlich tierisch und ich denke auch, dass wir super gut funktionieren zusammen und gerade für dieses, für diese Extra-Episode im Monat ist das perfekt, sage ich dir ehrlich. Das ist perfekt, wirklich. Das machen wir jetzt so. Und den habe ich jetzt reingehauen, den Yokozuna. Komm, weißt du was? Wir spoilern die Leute jetzt. Du haust jetzt den nächsten raus, den wir den nächsten Monat rannehmen werden. Oder vielleicht auch eine Frau. Let's go. Komm, gib mir einen Namen.
Ich würde einfach mal vorschlagen, wir können ja einfach mal so einen der absolut größten Athleten und Attraktionen im Wrestling-Business überhaupt mal thematisieren. Das wäre natürlich mein absoluter Favorit. The next big thing, Brock Lesnar.
Leute, in der nächsten Folge gibt es Brock Lesnar. Ich freue mich drauf. Und mit der nächsten Folge meine ich, das war's mit der heutigen Episode vom Retro-Schnack. Leute, schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Retro-Schnack. Wir sind raus. Peace.
Ciao und tschüss und bis dann.
Das war's, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Der Retro-Schnack ist bald wieder da. 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 Der Retro-Schnack ist bald wieder da.